Rhythmuskontrolle durchführen.
Das zeichnet auch die besonders guten Einsatzhunde aus, dass der Hund von sich aus sagt, ich möchte diese Person unbedingt finden.
Was passiert, wenn ein Mensch vermisst wird? Mitten in der Nacht, bei Kälte, ohne Jacke. Dann rufen manche nicht nach Schlagzeilen, sondern nach Menschen, die losfahren. Meine heutige Gesprächspartnerin gehört dazu. Frau Annette Quandt. Sie ist Tierärztin in Greifswald und leitet seit vielen Jahren ehrenamtlich die Rettungshundestaffel Ostvorpommern-Greifswald. Mit ihren Hunden sucht sie Menschen, wenn jede Minute zählt. Und für dieses Engagement wurde sie sogar mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Wir sprechen heute darüber, was es heißt, Verantwortung zu tragen und Entscheidungen zu treffen. Und wir nehmen dich mit zu den Geschichten, die gut ausgehen und zu denen, die leider kein Happy End haben. Ich bin Antje. Das hier ist mein Herzensprojekt. Gemeinsam mit dir und den Kollegen will ich der Welt zeigen, was wir alles Gutes tun. Warum wir machen, was wir machen. Kreuz und quer. Der Podcast des Roten Kreuzes. Herzlich willkommen. Frau Dr. Quandt, herzlich willkommen zu Kreuz.
Ohne Doktor.
Ohne Doktor?
Ohne Doktor.
Ohne Doktor, okay. Frau Quandt, herzlich willkommen zu Kreuz und quer.
Vielen Dank.
Frau Quandt, es gibt Tage, da stehen Sie morgens in der Praxis. Sie behandeln Tiere, führen Gespräche mit Haltern und abends klingelt das Telefon, weil ein Mensch vermisst wird. Können Sie uns mal mitnehmen in so einen Moment? Was passiert innerlich bei Ihnen, wenn Sie von der Tierärztin in die Einsatzrolle wechseln? Und was lässt Sie dann trotzdem jedes Mal losfahren, auch wenn Sie wissen, das könnte jetzt ein bisschen hart werden?
Ja, also wenn der Pieper geht mit dem nicht so schönen Alarmton, dann muss ich erstmal ein Telefonat führen, worum es denn geht. Und dann wird der Rest der Truppe alarmiert. Wir sind ja eine Einsatzkooperation in Mecklenburg-Vorpommern. Da sind Staffeln vom ASB, vom DRK, von den Johannitern, Maltesern und vom BRH, die gemeinsam in den Einsatz gehen. Dann wird eine Divera-Alarmierung bei uns losgetreten. Das okay. ist, also macht die Feuerwehr auch. Das sind Alarmierungen, die eben sehr schnell gehen und wo man mit wenig Aufwand schnell die Leute erreicht und was eben wirklich jeder hört. Und dann kommen die Rückmeldungen, dann wird sich umgezogen, die Hunde eingepackt und dann geht's los, in der Regel zum Treffpunkt, wo man gemeinsam losfährt. Und dann wird besprochen, was da passiert und wo wir hinfahren, wer vermisst wird. Und dann ist man auf Einsatz geschaltet. Mhm. Das geht ziemlich schnell eigentlich. Macht das ja schon sehr lange und von daher ist das schon Routine dann da.
Wie lange machen Sie das schon?
Na, ich mache knappe 30 Jahre die Rettungshundearbeit. Mhm.
Sie haben gerade von Ihrem Einsatz gesprochen. Da gibt es ja keinen Probelauf. Kälte, Dunkelheit, Zeitdruck, das sind so Attribute, die mir sofort einfallen. Und ein Hund, der Ihnen mit kleinen, klaren Signalen zeigt, da könnte es lang gehen. Wie sieht so ein Moment aus?
Naja, in dem Moment, wo das Geschirr drauf ist, weiß der Hund, er hat die Führung. Und dann bin ich eigentlich Mitläufer. Ich darf mir und soll mir auch Gedanken machen darüber, was macht der Hund, was zeigt er mir vielleicht. Und das ist natürlich eine Erfahrungssache. Dass, wenn man das lange macht, lernt man seinen Hund gut zu lesen. Und dann dem Hund eigentlich nur in den Situationen weiterzuhelfen, wenn zum Beispiel der Geruch irgendwo in einer Sackgasse ist und er vielleicht von der nächsten Straße rübergeweht wird und der Hund aber diesen Ausweg nicht findet, dass man dann mal sagt, komm, wir gehen auf der anderen Seite noch mal gucken. Ansonsten muss der Hund diesen Job machen. Ich habe die Nase nicht, ich habe auch keine Ahnung, wo der Geruch sein kann. Und dementsprechend muss ich dem Hund vertrauen. Das ist eigentlich das Wichtigste, dem Hund zu vertrauen, dass er seinen Job machen möchte. Und das zeichnet auch die besonders guten Einsatzhunde aus, dass der Hund von sich aus sagt, ich möchte das machen, ich möchte diese Person unbedingt finden. Und das ist eigentlich auch das Ziel unserer Ausbildung, dem Hund beizubringen, dass das das Tollste ist, was in seinem Leben passieren kann, dass er nachts losgehen darf und eine Person suchen. Und wenn uns das gelingt in der Ausbildung, dann haben wir einen Hund, der da wirklich mit Herzblut bei der Sache ist und der immer sein Bestes geben wird. Das heißt nicht, dass man immer die Personen findet. Manches geht einfach nicht. Und das ist auch für den Hundeführer sehr schwer zu lernen. Erstens, wir sind Menschen und als Menschen sind wir immer der Meinung, dass wir alles besser wissen. Und das ist eben genau das, was in diesem Fall nicht funktioniert. Der Hund weiß es besser. Und der Hund hat aber eben nicht, wie wir, die Ideen, die Person geht gerne zum Wasser oder die Person sitzt am liebsten da unten am Strand. Das weiß der Hund nicht. Der muss sich nur auf seine Nase verlassen. Und wir müssen letztendlich ausschalten, dass wir sagen, oh, bestimmt geht das da runter zum Strand. Denn das würde den Hund beeinflussen, weil er will es uns recht machen und wir dürfen nicht die Führung übernehmen.
Frau Quandt, es gibt Einsätze, da müssen Sie für die Spur Ihres Hundes einstehen, obwohl andere vielleicht skeptisch sind. Polizei, Einsatzleitung und alle schauen auf Sie. Erinnern Sie sich an einen Moment, an dem Sie gemerkt haben, wenn ich jetzt hier einknicke, verlieren wir Zeit und vielleicht auch einen Menschen? Also wie gehen Sie mit dieser Verantwortung um? Und später auch, wenn der Einsatz vorbei ist, wenn es auch wieder still ist. Gab es schon so einen Moment?
Ja, das ist schwierig. Wir hatten einmal einen Moment, das war hier in Tuto. Da wurde aus einem Seniorenheim jemand vermisst, der früher auf diesem Flugplatz in Tuto, der jetzt stillgelegt ist, gearbeitet hat. Und dieser Flugplatz ist mittlerweile vollständig eingezäunt. Und am Abend vorher, als der verschwunden war, waren schon andere Kräfte da, die Polizei mit Fährtenhunden. Und der Hubschrauber war geflogen. Es war also schon viel passiert. Wir wurden morgens alarmiert, haben mal einen Tageinsatz gehabt. Und meine Hündin damals ist zu diesem Zaun gelaufen und stand dann am Zaun. Und der Wind zog deutlich über den Zaun zu uns hin. Und sie hat auf einer Länge von etwa 100 Metern am Zaun ist sie auf- und abgelaufen und hat die Nase immer in den Zaun gesteckt und hat gesagt, da muss sie hin. Und dann haben die gesagt, nee, da kann der gar nicht hin, das kann ja gar nicht sein. Und dann habe ich auf die Karte geguckt, habe gesehen, ich wusste ja, der Hubschrauber ist schon geflogen, habe dann gesehen, dass da ein kleines Stückchen Wald ist und ein kleiner See. Und das passte auch von der Richtung, wo die Nase hin zeigte. Und dann habe ich gesagt, also ich denke, der wird da irgendwo sein. Da muss er eigentlich sein, der Hubschrauber ist ja schon geflogen. Na gut, der Hubschrauber sollte gerade wieder abdrehen, der war immer noch da und dann sagte der Einsatzleiter der Polizei, der mit mir mitgelaufen ist, weil er das mal sehen wollte, was die Hunde so machen, der sagte dann, naja, dem Hubschrauberpiloten, er soll auf jeden Fall nach dem Tanken nochmal wiederkommen und dann dort nochmal absuchen. Und dann haben wir uns ein Fahrzeug organisiert, wollten da auch drauf fahren, mussten einen haben, der die Tür aufmacht und sind dann dahin gefahren. Und als wir dann das letzte Stück im Auto fuhren, da hörte ich den Hubschrauber schon über mir knattern und dann kam schon der Funkspruch, ja, wir haben ihn, er liegt hier. Und er lag genau da, wo ich es vorhergesehen habe, was aber weit aus dem Fenster gelehnt war, weil ich dann im Nachhinein hörte, der Hubschrauber war überhaupt nicht über den Flugplatz geflogen, weil da konnte er ja nicht sein. Der war ja eingezäunt, den hat er ausgelassen. Das heißt, er hätte auch überall woanders auf diesem Flugplatz liegen können, der groß war. Aber in Kombination mit die Nase zeigte genau dahin, haben wir Glück gehabt, dass es genau da war. Und waren natürlich alle etwas beeindruckt, wie man das bei 600 Metern Luftlinie, die zwischen der Person und dem Hund waren, tatsächlich so genau sagen konnte. Aber bei dem Wind, der war halt auch günstig, war das möglich. Und der alte Herr hat überlebt. Hätten wir ihn nicht gefunden, hätte er das sicherlich nicht überlebt. Es war im Winter, es war gefroren, also es war schon sehr, sehr kalt. Der war ja eine ganze Nacht draußen gewesen.
Da zieht er jede Minute.
Ja.
Eindrucksvolles Erlebnis, oder?
Ja.
Das sind so Erfolgserlebnisse, aber es geht ja nicht immer gut aus.
Nein, es geht nicht immer gut aus. Wir haben ja auch suizidale Personen, die wir suchen. Aber auch da ist es so, dass man für sich selber eben entscheiden muss, kann ich das, kann ich damit umgehen? Und ich persönlich sehe das so, wir haben so viele Einsätze auch mit suizidalen Personen, die es immer wieder probieren, dass ich dann denke, okay, wenn einer das wirklich unbedingt will, dann ist es sein Wunsch gewesen, das zu tun und er wird es irgendwann schaffen. Und das darf man dann nicht so an sich rankommen lassen, denke ich, sonst kann man das nicht dauerhaft machen. Mhm. Auf der anderen Seite hat man ja auch den Angehörigen was Gutes getan, wenn derjenige dann auch schnell wieder auftaucht, wenn man ihn eben wirklich finden kann und betrauern kann und nicht denkt, wo auch immer er sein mag und was ihm passiert ist. Mhm. Das ist ja auch ein Teil unserer Aufgabe.
Für Ihr jahrzehntelanges Engagement haben Sie das Bundesverdienstkreuz erhalten. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Gleichzeitig besteht Ihr Alltag aus Training im Regen. Sie sind nachts unterwegs, im Wald bei Einsätzen und die ja, wie Sie sagen, nicht immer gut ausgehen. Gab es einen Moment, in dem diese Auszeichnung plötzlich greifbar wurde? Vielleicht, weil Sie auch dachten, das sieht hier sonst niemand, ne? Und was wünschen Sie sich, dass Menschen durch diese Anerkennung über die Arbeit der Rettungshundestaffel wirklich verstehen sollen? Was sollen die mitnehmen?
Sie sollen mitnehmen, dass es eine Arbeit ist, die tatsächlich relativ wenig gesehen wird, zumal sie eben nachts stattfindet. Und vor allem im Bewusstsein der Bevölkerung ist es so, auch wenn wir zu Polizeieinsätzen mitgerufen werden, dass die Polizisten hinterher sehr häufig fragen, na, wie lange habt ihr denn noch Dienst? Und wir dann sagen, wir machen das ehrenamtlich, wir gucken mal auf die Uhr und jetzt ist es 6 Uhr morgens, um 10 müssen wir auf Arbeit sein. Das wissen die Leute nicht. Und das finde ich schön, wenn das einfach ein bisschen bekannter wird, dass das eben eine ehrenamtliche Arbeit ist und dass sie leider nicht, wie zum Beispiel die Arbeit der Feuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr, die ihr Feuerwehrgesetz hat und dementsprechend dann der Arbeitgeber gesagt bekommen kann, so, der kommt jetzt heute mal nicht zur Arbeit, weil er hat die ganze Nacht Brände gelöscht. Das gilt für uns nicht. Wir müssen mit unserem Arbeitgeber reden, ob der das denn unterstützt und ob das denn überhaupt geht, wenn ich Krankenschwester bin und es sind nicht so viele Pflegekräfte da, das wissen wir alle, die fehlen überall, dann kann ich eben nicht einfach freimachen und dann muss ich mir überlegen, kann ich denn in den Einsatz gehen? Oder ist eben diese eine Person, die jetzt hier vermisst wird, diejenige, die jetzt eben nicht gesucht werden kann, weil ich eben andere Verpflichtungen
habe.
Weil die
Leute fehlen.
Die Leute fehlen.
Ja. Frau Quandt, nach einem Einsatz kommt irgendwann auch der Moment, an dem Sie wieder zu Hause sind, der Hund sich zusammenrollt und die Spannung abfällt. Was bleibt dann bei Ihnen? Sind das eher dann die Bilder im Kopf, die Dankbarkeit der Angehörigen oder das leise Gefühl, zur richtigen Zeit losgefahren zu sein? Und was würden Sie jemandem sagen, der spürt, ich will auch etwas Sinnvolles tun, habe aber Respekt vor der Verantwortung? Was geben Sie den Menschen mit?
Letztendlich können wir nur unser Bestes geben. Mhm. Ob es zum Erfolg führt oder nicht, das haben wir nicht in der Hand. Ich sage auch den Leuten, die Flächensuchhunde führen, immer, wenn 10 Flächenhunde im Einsatz sind, kann maximal einer die Person finden. Und die anderen haben aber deshalb nicht schlecht gearbeitet oder sich nicht genug Mühe gegeben, sondern sie hatten halt ein Suchgebiet, in dem die Person nicht war. Jeder, der im Einsatz mitgeht, ganz egal, ob er einen Hund führt, ob er als Helfer mitgeht, ob er in der Einsatzleitung sitzt oder in einem Fußtrupp guckt, die Straßen runterläuft, durch die Gebäude läuft, jeder trägt dazu bei, dass man versucht, diese Person zu finden. Das kommt immer mal wieder, dass man denkt, Mensch, hätte man noch was machen können, was hätte man noch tun können? Und manchmal gibt es auch Dinge, die man noch hätte tun können. Aber das liegt meistens dann nicht in unserer Hand. Entweder sagt dann die Polizei, wir brechen das jetzt hier ab. Oder man hat nicht die Manpower. Man muss arbeiten gehen beispielsweise. Mhm. Und es geht einfach nicht mehr. Oder der Hund kann nicht mehr. Der Hund ist schon 10 Kilometer gelaufen. Der kann jetzt nicht mehr. Wenn wir fertig sind, dann muss auch Schluss sein. Mhm. Nichtsdestotrotz ist die Tatsache, dass man es versucht hat, auch schon etwas, wo man sagen kann, wir haben unser Bestes gegeben. Und mehr ging halt nicht. Hm.
Aber Sie stehen auf und Sie gehen los mit Ihrer Mannschaft, mit den Hunden. Und
Man kann nur immer wieder losgehen. Ja. Oder man muss für sich entscheiden, ich bin an einem Punkt, wo ich sage, ich kann das nicht mehr machen. Hm. Und solange das nicht erreicht ist, mache ich weiter.
Vielen Dank für Ihr Engagement.
Dankeschön.
Ja, du hörst es. Diese Folge zeigt, was Ehrenamt im Kern bedeutet. Da zu sein, wenn es ernst wird und Verantwortung übernehmen, ohne zu wissen, wie es ausgeht und auch trotzdem loszugehen. Frau Quandt, vielen lieben Dank für das Gespräch, für Ihre Offenheit, Ihre Zeit, all die Einsätze für die Menschen mit den Hunden und ich sag's mal, klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber für unsere Gesellschaft. Ja. Mhm. Genau. Und wenn ihr mehr über die Arbeit der Rettungshundestaffeln erfahren wollt und euch selbst vielleicht engagieren wollt, dann findet ihr die Infos beim Deutschen Roten Kreuz in eurer Region. Vielen Dank.
Gerne.
Kreuz und quer. Der Podcast des DRK in Mecklenburg-Vorpommern. Wir treffen uns 2-mal im Monat hier. Zusammen reisen wir durch die Vielfalt unseres Roten Kreuzes. Du willst dabei sein? Dann melde dich bei mir. Lass uns zusammen auf diese Hörreise gehen. Bereit? Dann freue ich mich auf deine Geschichte in Kreuz und quer.